Hirat, ich muss sagen, ich finde dein Engagement und was du einbringst für die Vorbereitung dieser Episoden wirklich außergewöhnlich. Wir wollen heute über Krankheit sprechen und dass du wirklich diesen Bushaltegriff abgeleckt hast, damit du auch sicher jetzt eine Erkältung hast. Ich finde es hochsympathisch. Ich finde es wirklich gut.
Danke, wenigstens eine Person, die das so sagt. Ja, ich habe mich natürlich wieder mal gar nicht vorbereitet im Sinne von Recherche oder so. Das machen wir einfach gar nicht. Wir nehmen die ersten drei Google-Suchergebnisse, wie die werten Fugis ja wissen. Ja. Und ich dachte mir dieses Mal, nachdem die Woche so horrend anstrengend war, werde ich mal krank, um einfach auch so ein bisschen im Sinne des Method Actings jetzt hier agieren zu können. Ja.
Sehr gut. Das ist auch schön, dass wir uns heute an diesen auditiven virtuellen Tisch setzen und so diametral entgegengesetzt sind. Du bist wirklich, du bist wirklich unten, ne? Du bist völlig gestresst, du hast Halsschmerzen, mir geht's so gut wie selten. Und das ist doch schön, dann gucken wir mal, was wir heute verhandeln können, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Und danke, dass du es mir vorweggenommen hast, weil ich habe ja gar nicht gesagt, was ich für Probleme habe. Ja, man hätte jetzt auch meinen können, ich wäre jetzt spontan irgendwie erkrankt an Schizophrenie oder
Diphtherie.
Vielleicht habe ich ein Raucherbein, genau, oder einfach nur den miesesten Durchfall in der Geschichte der Menschheit oder so. Aber
du hast gesagt, das möchtest du nicht erzählen on air. Also umsegel dieses Thema jetzt,
Am Anfang hören die Leute noch zu bis Minute 3 und dann haben wir doch eigentlich so 95%
verloren. Richtig. Hey, übrigens, wir müssen das noch ansprechen. Alle Cold Turkey-Fugis, die sich jetzt wundern, warum am Freitag nichts kam. Wir haben es natürlich kommuniziert und gepostet und so, aber für alle, die es vielleicht verpasst haben, Fugengold hat ein neues Veröffentlichungsdatum. Unser Stab aus Marketing, Marktforschung und PR-Beratung haben sich im Jahresmeeting zusammengesetzt. Große Präsentation, auch die ganzen Stakeholder waren damit dabei, alle Investoren und so, ganz große Runde in München im Mediencenter. Und dann haben wir beschlossen, dass wir den Veröffentlichungstag ändern müssen, auf Sonntag.
Richtig.
Ja.
Es gab eigentlich gar keine andere Möglichkeit, nachdem wir uns da so vertieft haben. Nee.
Die Gesetze des Marktes.
Ja. Richtig, die Gesetze des Mark. Schlechten Witze, das war auch ein Thema, die sollten wir unbedingt beibehalten.
Ja, 5% mehr schlechte Witze. Fokus auf die ersten beiden Google suchen, schauen wir mal. Und ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Vorbereitung in Summe. Und damit dem wir heute, glaube ich, direkt gerecht. Naja,
finde ich auch.
Fugis.
Ich kann noch was hinzufügen, Marc, bitte. bevor du deine Ansprache. Nicht nur ich bin krank, sondern auch mein Recherchegerät ist krank geworden. Denn mein geliebtes MacBook Pro, da ist die Tastatur kaputt. Und es fing ganz räudig an mit dem Defekt der Shift-Taste der linken. So dass man nicht mehr groß schreiben konnte.
Ja.
Und jetzt bröckeln so langsam die anderen Tastaturen weg. Und jetzt ist gleichzeitig auch noch der Akku kaputt. Und das nach 3 Jahren. Man stellt sich das mal vor.
Sensationell.
Aber nächste Woche geht's zum Doc und dann ist wieder gut. Insofern konnte ich mich ja auch gar nicht vorbereiten. Ich muss heute alles Method Acting mäßig aus mir herausholen und ich denke, du wirst mich da fördern und fordern,
wie es so schön heißt. Wir werden richtig eine krank gute Improvisation hinlegen.
Richtig. Und ich werde mein inneres Team mobilisieren und so weiter.
Hervorragend. Na dann würde ich sagen, Fugis, wir starten rein in Episode 81 an diesem gesegneten Sonntag des Goldes, der ab jetzt regelmäßig zelebriert wird. Und wir schauen heute mal in den persönlichen Abgrund, in die Ängste, in die Stigmatisierung, in die Einsamkeit der Krankheit.
Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krakelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Fauxpas und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
Ja, Marc, du kennst das ja. Das Schönste eigentlich ist, wenn man krank ist, dass man zu Hause bleiben kann. Mhm. Und dieser Bruch mit der Routine, der Bruch mit dem Alltag ist so eine sehr schöne Fuge, mit der man sich beschäftigen kann. Und es wäre, glaube ich, gelogen, wenn man sagen würde, dass man das nicht genießt bis zu einem gewissen Grad. Es kommt natürlich darauf an, wie krank man ist und was für eine Krankheit man hat. Ich spreche jetzt einfach mal von so einer Erkältung, die gerade so stark ist, dass man nicht arbeiten kann und gerade so schwach, dass man immer noch gut entspannen kann, ohne dass es einem von der Krankheit madig gemacht wird. Und dann liegt man eben so rum und wenn man es dann schafft, und das ist, finde ich, die größte Hürde, abzustellen, dass sich da Arbeit anhäuft, die dann noch gemacht werden muss.
Dieser Druck.
Dann kann man eine, ja genau, der Druck, ja. Dann kann man eine gute Zeit verbringen. Das ist aber recht selten. Und ich glaube, da einzusteigen bei der Krankheit macht Sinn, denn Krankheit ist, finde ich, ein soziales Ereignis.
Ja, sehr gut.
Und diese Einschränkung, die man da erfährt, ist eigentlich, sofern die Krankheit jetzt nicht wirklich ganz stark und bösartig ist, eine recht angenehme. Und ich finde es spannend zu gucken, warum wir eigentlich bereit sind, wenn wir krank sind, wenn wir vielleicht sogar auch stärker krank sind, diese ganzen Einschränkungen und Regulierungen, die dann über unser alltägliches Leben drüber gebügelt werden, einfach zu akzeptieren. Klar kann man sagen, naja, die Heilung, die in Aussicht steht und das Ende der Einschränkungen ist Motivation, die Einschränkung hinzunehmen. Aber das ist ja so ein bisschen schwierig mit letzterem zumindest. Mit dem ersten nicht minder schwierig, wenn ich genau drüber nachdenke, denn man weiß ja nicht, ob man geheilt wird.
Ja.
So, also natürlich ist die Bezugsgröße, welche Krankheit, wie bösartig und so weiter, immer auch so eine Sache. Aber gerade die ist ja auch sozial. Denn man erwartet ja Verständnis von seiner Umgebung und man möchte, dass auch die das akzeptieren, dass man eben nicht so agieren kann, wie man das sonst kann. Ein klassisches Beispiel dafür ist ja, wenn du eben krank bist und dann eine Verabredung absagst und sagst, oh, boah, Marc, ich kann nicht, aber ich bin so fertig.
Ja.
Ich kann jetzt heute Abend mit dir keine 3 Flaschen Weißwein trinken und 500 Zigaretten rauchen, es geht nicht. So, und umgekehrt übrigens auch, wenn du dich krank zur Party schleppst, das habe ich als Student öfter mal gemacht, dass ich mir dann einfach ein paar Ibus reingeknallt habe und gedacht habe, nach dem dritten Bier spürst du die Zigaretten eh nicht. Das war so der Pakt mit dem Teufel, ja, weil am nächsten Morgen spürst du es dann eben umso krasser.
Ja.
Das habe ich ab und an, selten, aber ab und an auch mal gemacht und dafür hat man dann immer Props bekommen, wenn man
dann
trotz Krankheit da war, war das so, ja, du hast dich da durchgerungen und wir sind dir wichtiger als dein eigener Körper.
Exakt.
Ja, genau.
Okay.
Deswegen finde ich das Soziale ist irgendwie auch ein ganz wichtiger Faktor.
Sehr, sehr gut. Das, der soziale Aspekt, das stimmt. Ich habe gleich 2 Punkte, wo wir gleich einhaken können.
Dann haken wir ein.
Die Verläufe. Ne? Also es gibt natürlich psychische, physische Krankheiten, die man auseinanderklauben muss. Es gibt das Körperliche, wo ich vermute, dass wir gar keinen Fokus drauf legen, denn wir versuchen ja die kleinen Risse, die wenig diskutierten Risse zu vergolden. Also das heißt, ich glaube, das können wir so einschränkend vielleicht vorwegschicken. Wir werden bestimmt alles ankratzen, zumindest einige Themen davon und schauen, was denn da bei rausfällt. Und lass uns doch mal einsteigen direkt mit dem, was du jetzt hast, auch wenn es noch kein Schnupfen ist, aber du hast ja so eine Art Männerschnupfen, also eine Erkältung. Und dieses
Männerschnupfen, da wäre ich jetzt nicht mehr hier.
Exakt. Und das finde ich total interessant, nämlich, weil ich glaube, dass das das ist natürlich so ein Klischee, ein geflügeltes Wort, ein Witz und gleichzeitig ist es auch wahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne das sehr, sehr, dass ich extrem leide unter diesen, unter so Erkältungszuständen. Der Unterschied ist, dass ich mittlerweile nicht dieses Freifahrtsticket mehr habe. Ich kenne das noch, als ich Angestelltenjob hatte, wo du sagst so, ey, come on, ich nehme das mal, wenn es irgendwie im Rahmen ist, so als Ticket für eine Pause sozusagen. Und es ändert sich halt komplett irgendwie, wenn man dann selbstständig wird. Das ist übrigens statistisch sogar belegt, dass Selbstständige viel, viel, viel drastisch weniger Krankheitstage haben, weil du halt irgendwie diesen, du nimmst dir das nicht.
Du musst halt.
Du musst, genau. Und du weißt genau, und es ist gar nicht dieses, oh geil, eine Pause, sondern fuck, es muss gerade eine Pause sein. So, ich glaube, das ist so ein ganz grundlegender Unterschied, wenn man dann so anderen Druck hat oder andere Verpflichtungen verspürt oder so. Aber ich würde trotzdem erstmal gern kurz an dieser Männerkrankheit dranbleiben.
Ja.
Weil ich habe drüber nachgedacht, und es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Also das eine ist natürlich, dass es ein guter Witz ist. und dann fragt man sich natürlich auch, warum ist das so? Weil auf der einen Seite das, was es versucht aufzuräumen, unterstreicht ja gleichzeitig das Klischee. Also der Männer, die immer stark sein wollen, müssen, sollten sozusagen, die sich eben nicht schwach oder angeschlagen geben. Das reicht dann von, ah, das ist so unsexy, wenn jemand leidet, wehleidig, muss bemuttert werden und so. Und ich finde das interessant, weil das ja über diese Witzschiene eigentlich genau dieses Klischee, dieses Vorurteil über das Männerbild bestätigt. Also indem man
richtig,
die Machos basht, müssen sie erstmal Machos sein, sozusagen.
Sehr schön.
Und
darf ich da kurz einhaken?
Ja, bitte, ja, klar.
Ein kleines bisschen. Ich finde diesen Macho-Begriff sehr wichtig in dem Zusammenhang. Ist gut, dass du es sagst. Das war's auch schon. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Sehr gut.
Ausnahmsweise.
Warte, ich klebe mir das ein in mein Fleißheftchen. Ein Filzsternchen. Finde ich geil.
Fleißheftchen.
Ah ja. Fugenfleisch.
Ah, das ist schön. Fugenfleisch.
Fugenfleisch. Ja, Fleiß. Und der andere Punkt ist ja tatsächlich, das hatten wir in einer ganz, ganz frühen Episode schon mal, das genetische Schmerzempfinden von Männern und Frauen. Wie unterschiedlich das gelagert ist und dass Männer tatsächlich bei physischen Schmerzen eine andere Empfindsamkeit haben, auch wenn es auch selbst wenn es Macho-Holzköpfe sind sozusagen, genetisch bedingt, sei es durch die Geburt, die wir wahrscheinlich alle nicht aushalten würden, weil einige von uns schon in Ohnmacht fallen bei einem Tropfen Blut, oder halt wirklich eher ja eine andere Schmerzsensibilität hast sozusagen für alle Bereiche. Das wäre so eine Einflugschneise. Und die Frage ist eigentlich, ob du das denn auch so empfindest, ob du auch in irgendeiner Form besonders leidest unter diesen, es ist ja klassischerweise wirklich dieses fiebrige Rumeiern und nicht fähig sein, so irgendwas. Also ich kann direkt den Disclaimer vorweg schicken, mich fuckt das immer mega ab, weil ich eben genau dann diese, da hat man so eine Leere. Und ich habe über dieses Gefühl nachgedacht und da kommt all das mit rein, was du auch schon geteasert hast. Der soziale Aspekt, so eine Art von Isolation und Einsamkeit und auch so eine Sinnentleertheit, weil man halt wirklich vor sich hin vegetiert, mitunter eine Woche und man wirklich so denkt, genau, oh Gott, ich verpasse gerade alles, ich verpasse gerade alles. Ich hätte den Deal meines Lebens, die Liebe meines Lebens, das Geschäft meines Lebens, die Erfahrung meines Lebens genau an diesem Dienstagvormittag gemacht und jetzt verpasse ich es, weil ich fiebrig auf der Couch liege, sozusagen.
Weißt also, du, wo mich das hinführt?
FOMO.
Ja, FOMO, richtig, genau. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Mhm. Aber dann hatte ich noch einen, als du Date gesagt hast oder Liebe meines Lebens, hast du, glaube ich, gesagt.
Ich sprach mit dich.
Da ist mir kurz eingefallen. Da ist mir eingefallen, das kann sich ja auch dann bewahrheiten tatsächlich. Also zum Beispiel, jetzt natürlich ein bisschen kleiner als Liebe meines Lebens, aber zum Beispiel, wenn du ein Date hast und das, da hast du lange hingearbeitet und dann hast du dieses Date und bist aber, das sagen wir mal mittwochs und du bist, merkst sonntags, dass du krank geworden bist. Da ist es noch so im Anflug, ist es noch nicht so, dass du sagst, na, ich sag ab. Du weißt aber genau, Mittwoch ist der Tag, wo du maximal am Arsch bist.
Ja.
Du kannst nicht mit in die Bar gehen, du kannst nicht rauchen, du kannst nichts trinken, du hast glasige Augen, du fühlst dich unwohl, du bist in deinem Körper, bist unzufrieden. Bei mir ist es so, ich schwitze dann immer so ein bisschen. Und ich schwitze normal gar nicht. Ja?
Im also Körper des Feindes, ja, ich weiß.
Sweaty Typ oder so, aber da ist dann echt so, dass ich so ein bisschen merke, ich bin irgendwie so, ich schwitze dann noch nicht krass oder so. Es gibt Leute, die schwitzen, glaube ich, normal krasser, als wenn ich krank bin, aber und fühlt sich einfach so eklig in deinem Körper und fühlt sich wie so ein Stück Schleim einfach, was so von Bakterien besetzt ist und dann kriegst du noch so einen Pickel und bist total am Sack. So. Und das finde ich total schlimm, weil das kann es ja dann wirklich passieren und ich finde, das ist ein ganz schlimmer Moment, weil wenn du dann absagen musst, du bist sozusagen, du musst dieses Schicksal akzeptieren, ja, dass du dieses Date da nicht haben kannst. Und ich weiß es eben bei uns beiden, dass wir auch sehr ungeduldig sind. Wenn man da geduldig ist, ist es gar nicht so wild, aber ich weiß nicht, Geduld, wer braucht das schon? Also,
exakt, ich habe keine Zeit für Geduld.
Ja, genau, Ja, das ist so die eine Sache. Und also ich kenne das, du hast ja so gefragt, wie das bei mir ist. Ich finde schon auch, dass es irgendwie zwei unterschiedliche Modi gibt, nämlich zum Beispiel, wenn ich arbeiten muss gerade, was 90% der Zeit der Fall ist, dann geht's mir richtig auf die Nerven. Weil so eine Erkältung und sei es auch nur oder so, also wirklich, oder eine Männergrippe oder so, die kommt ja nie dann, wenn es cool ist. Ja, es ist ja immer unangenehm und unpassend.
Ja.
Es gibt ja keinen Moment, wo man sagt, ja, jetzt bin ich krank. Ja, da gibt es vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Aber so im Regelalltag und so weiter ist das natürlich nicht so. Ja, und dann ist man so nasal drauf wie ich. Also ne, hört man mich ganz komisch. Und naja, wenn ich dann weiß, die Arbeit häuft sich und ich verpasse auch gerade den Anschluss an meine eigene Arbeit und das wird dann hinten raus nur ein volles Chaos, dann entsteht noch mehr Druck, dann bin ich eigentlich erst recht nicht entspannt, sondern denk so, fuck, ich kann jetzt gerade nicht wirklich was machen und muss am Ende auch noch das ausbaden, obwohl ich selber gar nicht möchte. Und dann werde ich auch pinsig.
Ja.
Aber ich werde nicht gern gepflegt von anderen. Das mag ich überhaupt nicht.
Um Gottes Willen. Also, um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall.
Da gibt es ja wirklich auch Männer, die so, meine Frau bringt mir dann Tee und kocht für mich und macht mir Suppe und so.
Nein.
Boah, geht gar nicht. Unter
gar keinen Umständen.
Also wenn meine Frau mir mal einen Tee bringt, was selten passiert, weil ich es nicht verdient habe einfach, dann
It's funny, 'cause
dann freue ich mich natürlich schon, ja. Aber dann ist das einfach so eine nette Geste so.
Ja.
Und aber dieses, du weißt, was ich meine, ne? Dieses dann,
natürlich,
und dann zieht mir meine Frau noch irgendwie die Schuhe aus oder so, da würde ich, glaube ich, da hätte ich schon die Pumpgun im Mund. Also,
Also ich lass mir Schwammbäder geben, sonst nichts. Nein, natürlich. Also das
und
Prinzip
dann auch nur
von fremden
Frauen, ne?
Ja. Ich rufe aus dem Fenster, wer Lust hat. Kommen Sie hoch.
Das sind noch so zwei Kernterrier, die mit dir im Bad sich am Schaum laben einfach.
Ja, am Schaum laben. Schön. Hätten wir so einen Podcast mit so hinimprovisierten, themenlosen Titeln, dann wäre Terrier, die sich am Schaum laben, ein guter Titel. Gott sei Dank sind wir das nicht. Also.
Richtig, ja.
Aber da steckt schon viel drin. Das ist ja so, das ist das Außen, glaube ich, dieser soziale Druck, der ist total nachzuempfinden. Es gibt, glaube ich, noch eine andere. Bevor wir ins Innenleben schauen, es gibt natürlich von außen noch ein anderes Thema. Das hatten wir jetzt in verschiedenen Ausprägungen, wenn wir es jetzt mal kurz aufsammeln. Also dieses, man ist verschnupft, das ist irgendwie, ist man egal oder unangenehm. Das kommt noch dazu. Es gibt ja immer so Bürohelden, die mit absoluter Erkältung ins Office kommen, weil sie denken, die 5 E-Mail, die sie noch rausbraten, seien unersetzlich und dann alle anstecken. Also betriebswirtschaftliche absolute Vollkatastrophe. Naja, das ist ja so das Einfachste. Dann hatten wir, das dürfen wir nicht vergessen, jetzt gerade eine globale Pandemie, wo es eine ganz spannende Bewährprobe war, wie man denn mit Respekt oder Rücksicht für die Gesundheit anderer und sich selbst umgeht. Und das hat extrem tief blicken lassen, finde ich, wie man wie die Gesellschaft mit Krankheiten umgeht. So, weil dieses Stigmatisierte und an den Rand der Gesellschaft gedrückte, was es meiner Meinung nach ist, es ist unangenehm, man will es nicht haben. Das ist so Rentner und Kranke, die sind irgendwo in so Nischen-TV untergebracht oder halt am Rande der Gesellschaft so ein bisschen.
Ja.
Und sonst findet das nicht statt. Und das war ja mit Covid plötzlich überall so. Und dann, ich fand diese extrem vielen Risse und Lager, die sich plötzlich da entstanden sind. Wir wollen das jetzt nicht politisch diskutieren, aber es war spannend, wie dieses Thema der Gesundheit oder eben der Krankheit und Schutz und Vorsicht und Respekt so irgendwie vor anderen und sich selber plötzlich so krass die Leute spaltet. Und das finde ich diesen interessanten Aspekt an Krankheit, dass es überhaupt nicht, man sagt ja, Gesundheit sei das Wichtigste und so, das könnten wir übrigens nachher noch kurz diskutieren, diese These.
Ja, unbedingt.
Ja, ob das denn, es ist nicht so. Also zumindest gibt es extrem unterschiedliche Auffassungen mit mehr oder weniger Ego, mit mehr oder weniger Intelligenz verknüpft, mit mehr oder weniger Respekt verknüpft. So, das war schon, also mich hat es schon schockiert nachhaltig.
Auf jeden Fall, da zeigt sich ja eben, dass der Mensch immer nach Distinktionen sucht, jetzt mal so als nächste steile These, und die gerne auch materialisiert haben möchte. Also du hast ja gerade diese Differenz aufgemacht, nämlich, dass man eben, dass es die gibt, die in der gesunden Gesellschaft sich bewegen und diejenigen, die man eben dann herausstoßen muss oder die quasi Outlaws sind oder Verbannte, ja, die exkommuniziert sind, hatten wir schon mal als Begriff. Und ich finde, dass dieser religiöse Atem, den dieser Begriff hat, in dem Zusammenhang vielleicht gar nicht so falsch ist. Nicht, weil es um Religion geht, sondern weil es ein ähnlicher Wirkmechanismus ist.
Ja.
Und das ist ganz spannend, wenn man nämlich sich Lepra anschaut beispielsweise, dann gibt es ja die Bezeichnung Aussatz dafür. Also das ist die deutsche Bezeichnung für die Krankheit Lepra oder für Leprose eigentlich korrekterweise. Und diese Bezeichnung für Aussätzige, die gibt es so seit dem 16. Jahrhundert ungefähr. Mhm. Also diese Bezeichnung sich einbürgert. Und da steckt schon diese rigide Trennung schon drin im Aussatz. Das sind nämlich die Leute, die eben getrennt sind von der gesunden Gesellschaft. Das sind die Leprakranken. Mhm. Und das hat wiederum seinen Ursprung im Alten Testament. Und da heißt es im hebräischen Text tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht oder wie man es richtig ausspricht, vielleicht spreche ich es auch falsch aus, Zaraat heißt es dann. Mhm. Also das ist dann eben das, was auf Unreinheit verweist. Nicht nur jetzt menschlich, sondern es können auch Tiere oder Häuser betreffen einfach. Ja, so. Und als dann eben das von den Juden im vorchristlichen Zeitalter ins Griechische übersetzt wurde, haben sie eben diesen Begriff der Lepra eingeführt. Und der wiederum kommt aus der antiken medizinischen Fachsprache. Und jetzt, finde ich, ist man an einem ganz wichtigen Punkt. Denn die Differenzierung liegt nicht darin, dass es Menschen gibt, die bedürftig sind und Unterstützung brauchen. So ist das nämlich, wenn man krank ist, sondern die liegt darin, dass sie oder die liegt gerade darin, dass sie bedürftig sind und Hilfe und Unterstützung brauchen. Mhm. Und da man aber selber sozusagen in die gleiche Situation geraten könnte, weil ansteckend, möchte man die eben nicht dabei haben. Und das, was eben die Distinktion möglich macht, ist einerseits die Sprache, die zeigt das, da steckt sozusagen dieser Vorgang des Trennens schon drin, wie man jetzt gesehen hat, aber gleichzeitig ist es eben die Medizin. Und das ist interessant, denn es gibt ja zum Beispiel, das wollte ich heute schon die ganze Zeit sagen, du kennst doch die Bezeichnung Spargelpisse, oder? Und du kennst vielleicht auch
die... Ich kenne doch die Kellogg's Frosty Smacks.
Ja, genau, oder Pisse. So. Ja, nur ist es bei den Frosties oder Smacks, weiß ich es nicht genau, sondern die habe ich übrigens als Kind jahrelang gegessen.
Mhm. Wer nicht?
Die Smacks.
Wer nicht?
Das war so ein Klassiker, oder? Mhm. Und wenn du so intellektuell warst und im Volvo zur Schule gefahren wurdest, dann hast du Topaz gegessen morgens, ja. Und irgendwie, wie heißt das Wasser? Nicht Apollo 13, sondern Apollinaris, ne?
Genau. Apollinaris 13, richtig.
Apollinaris 13, genau. Naja, also es ist die Medizin. Und die Medizin bezeichnet Spargelpisse als Krankheit, ja.
Ach.
Obwohl die natürlich gar keinen negativen Effekt hat, außer dass es olfaktorisch interessant ist. Spargelpisse ist eine medizinisch klassifizierte Krankheit. Und da merkt man, dass Medizin keine diskursive Wissenschaft ist. Und das macht es eigentlich so geil, weil das ist nämlich das Gefährliche. Also die wesentliche Instanz für die Unterscheidung von Gesunden und Kranken ist die Medizin. Die veranlasst und begründet damit dann auch noch ihr eigenes Handeln. Also dass man eben zum Beispiel ins Krankenhaus muss oder nicht. Mhm. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass man zwanghaft ins Krankenhaus muss. Das ist ja selbst in Covid-Zeiten nicht unbedingt so. Aber wenn man krank genug ist, muss man.
Ja.
Ja. Und ja, diese Begriffe sind ja eben unterschiedlich. Also ich muss wegen Spargelpisse jetzt nicht ins Krankenhaus, obwohl es ja eine Krankheit ist tatsächlich. Mhm. Und diese Begriffe und Unterscheidungskriterien, die da dranhängen, die ändern sich ja auch. Abhängig von den historischen und gesellschaftlichen Umständen. Also das ist ja auch in einem ständigen Wandel im Endeffekt. Und das finde ich krass. Also man muss eigentlich, wenn man über Krankheit spricht und sich darüber jetzt ein Bild machen möchte, auch ganz abstrakt, da muss man immer untersuchen, welche Krankheitsbegriffe jeweils für die Menschen wirksam und bedeutsam sind. Lepra ist ja heute zum Beispiel kein Phänomen mehr, das jetzt irgendwie...
Absolut.
Uns bedroht oder so, ja. Aber das ist schon ein starkes Stück. Also ich finde es total interessant, dass Gesundheit, also diese Abgrenzung von Gesundheit und Krankheit der Gesellschaft eigentlich so ein etwas Normatives gibt und auch eben, du hast vorhin Gesundheit angesprochen, diese Idealvorstellung vom Menschen formiert einfach.
Ja. Ja, absolut.
Das ist schon echt.
Und dass das auch so als Default-Zustand eigentlich angenommen wird, der irgendwie nie eigentlich nicht existiert. in irgendeiner Form, irgendwas ist immer. Und wenn es nur Spargelurin ist, ne? Also, ja.
Danke, du sagst nicht Pisse, sondern Urin.
Ich wollte einmal für das Showreel, das wir den Stakeholdern schicken später. Wir sagen den Rest der Folge Pisse, aber für das Wrap-up, das Management-Summary dieser Folge, sagen wir es einmal. Ja.
Ich muss an der Stelle noch eine Fußnote loswerden, und zwar das wunderbare Wort Urinal. Das ist doch so furchtbar, oder?
Ja, das ist, es klingt, als könnte es viel mehr sein.
Richtig, ja.
Wir haben über die psychische Seite noch nicht gesprochen, denn die war wesentlich länger, also bis vor kurzem eigentlich, und in Teilen immer noch sehr stark total stigmatisiert.
Ja, richtig.
Jetzt, wenn wir über Anno dazumal, Skorbut, Lepra und Ähnliches sprechen und Aussätzige, dann muss man drüber sprechen, dass psychische Krankheiten heute immer noch extrem stigmatisiert sind.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, da haben wir jetzt, das müsste man mit Gästen besprechen, die das erfahren und durchlebt haben. Da sind wir natürlich nicht betroffen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man das einmal irgendwie ansprechen. Es gibt jede Menge Sachen, die noch total tabu sind. Und wenn man die Augen dafür aufhält, gibt es immer wieder auch Gesundheitskampagnen zu allem Möglichen, sei es irgendwelche sexualübertragbaren Krankheiten, sei es Covid jetzt riesengroß oder eben auch psychische Krankheiten. Also es ist nach wie vor, auch wenn man jetzt nicht weiß, wie anno dazumal du stirbst jetzt irgendwie an keine Ahnung, dem entzündeten Zahn oder so, nichtsdestotrotz ist das mit ganz viel Isolation und Stigma verbunden. Und deswegen, glaube ich, auch dieser Eindruck, den ich geschildert habe mit diesem Thema Einsamkeit. Also die Angst der Krankheit ist ja vielfältig, wenn man über Angst spricht. Ich glaube, es ist so ein, das Sterbliche, der Tod selbst ist nicht zwangsläufig, wenn man das auseinanderdröselt, dieses gedankliche Kopfhörerknäuel aus der Hosentasche, dann ist der Tod ja nicht unbedingt der stärkste Aspekt. Ich glaube, da geht es wirklich um natürlich um Schmerz, aber auch um Einsamkeit und Isolation und eben Stigma. Ich glaube, der Weg, den dann, je nachdem, worum es sich handelt, sei es nur eine Erkältung bis hin natürlich zu schweren Krankheiten, ist das, was vor allen Dingen Angst macht, würde ich jetzt mal behaupten.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das spielt noch mehr eine Rolle, wenn man sozusagen noch eine Schublade aufmacht. Und zwar, wir haben ja immer die Vorstellung, also, dass unser Körper zu 100% funktioniert. Mhm. Und dass er nicht beschädigt wird und dass er nicht kaputt gehen kann, sozusagen, dass er nicht defekt sein kann. Und das ist ja falsch. Und ich glaube, diese Vorstellung gründet sich vornehmlich darauf, dass man sagt, naja, gegen so die ganz gefährlichen Sachen haben wir eben Medikamente. Zumindest jetzt hier in Deutschland haben wir die medizinischen Möglichkeiten, das zu bekämpfen, auch sehr schnell zu bekämpfen. Wir haben ein Gesundheitssystem, was uns auffangen kann und, und. Und diese Idealvorstellung, die jetzt, gehen wir mal weg von eben, was passiert mit meinen Finanzen und wie geht mein Leben weiter und so, jetzt mal nur auf den Körper bezogen, ist man da relativ entspannt, weil man ja meint, dass es, alles irgendwie zu handeln ist. Man muss nur zum richtigen Arzt gehen, vielleicht dauert es ein bisschen, vielleicht dauert es eine ganze Weile, aber irgendwann findet man heraus, was das Problem ist, und dann gibt es die entsprechende Medizin und vielleicht auch die richtige Behandlung noch dazu, und dann ist die Sache auch irgendwann erledigt.
Ja.
Und das ist natürlich nicht richtig. Also unsere Körper sind natürlich auch anfällig und können auch irreversible Schäden erfahren und. Und da, glaube ich, steckt so was ganz Wichtiges drin. Denn also einerseits die Einsamkeit, das ist jetzt was ich gar nicht kenne. Im besten Fall ist es bei mir nämlich so, dass ich dann wirklich entspannt bin. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Studium krank war, dann war das die meiste Zeit in Ordnung. Also dann war ich eher so, okay, cool, eine Woche Urlaub. Also Urlaub auch im Sinne von Zeit für mich selbst. Ich hatte dann weniger so dieses Einsamkeitsthema. Aber ich glaube, dass es für viele eine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass das immer noch was mit dieser historischen Genese des Begriffs der Krankheit, Aussatz etc. zu tun hat. Und dass man da eben auch Sorge hat, dass man vom sozialen Leben abgeschnitten ist, nicht mehr partizipieren kann, oder halt eben auch wieder FOMO, hatten wir vorhin schon erwähnt, kann man in eine unserer ganz frühen Folgen rein
hören. Ja, exakt.
Und bei psychischen Krankheiten ist es halt nochmal viel krasser. Also, und da wird es eigentlich schon wieder interessant. Also ich muss jetzt nochmal so von der abstrakten, mit dem abstrakten Hebel das probieren. Mhm. Ich glaube, dass ja allein schon dieser Begriff psychische Krankheit oder dieses Konzept, was dahinter steckt, noch gar nicht so alt ist. Weil wir ja immer von einer abgrenzbaren Psyche ausgehen, wenn wir von psychischer Krankheit sprechen. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass die eben genauso wie der Körper auch erkranken kann, Beeinträchtigungen erfahren kann. Und diese Vorstellung, dieses Konzept ist ja maßgeblich begründet worden vom Fugensigi, von unserem lovely Fugensigi, mitgeprägt. Und ja, also der sucht ja nach Ursachen, so wie man in der Medizin eben nach Ursachen für die Krankheit sucht, ein befallenes Organ beispielsweise und so weiter. Und dann versucht man das zu kategorisieren. Und bei Wahnsinn zum Beispiel, das ist ganz anders. Also dieses Phänomen Wahnsinn, das jetzt, Wahnsinn ist ja einfach ein Alltagsbegriff im Endeffekt, ein umgangssprachlicher Begriff, das ist ja kein medizinisches oder psychiatrisches Konzept oder Bild, was dahinter steckt, sondern es gibt ja verschiedenste Formen von Wahnsinn und die werden dann auch nicht als Wahnsinn bezeichnet. Das ist einfach eine stark abweichende Wahrnehmung oder Denkfähigkeit oder ein Verhalten.
Ja.
Und da dachte man eben bis ins 19. Jahrhundert hinein, dass es da gar keine Unterschiede gibt zwischen körperlich und geistiger Krankheit, sondern dass man es immer anhand der typischen Symptome auf etwas Körperliches zurückreduziert hat.
Ja.
Und eben sowas wie, dass man Halluzinationen oder Tobsuchtsanfälle oder so eben zurückgeführt hat auf Körpertemperatur und dass man eben Fieber hat und dass das dann dadurch ausgelöst wird. Und ja, da muss man, glaube ich, echt, das muss man sich vor Augen halten, dass wir auch damit konstruieren und von einer Psyche reden, die abgrenzbar ist, die es ja so vorher nicht gab.
Ja.
Also das ist nochmal irgendwie wichtig, finde ich.
Ja, absolut. Ich glaube, lass uns doch mal, wir sind auf dem Weg nach innen schon so ein bisschen.
Ja.
Und dem kann man ja nachgehen. Also alle Fugis, die jetzt irgendwie, das hoffe ich natürlich nicht, aber mit Sicherheit gibt es Zuhörende bei der Menge, die wir haben mittlerweile, die in irgendeiner Form mit schwerer Krankheit konfrontiert sind. Das ist natürlich was anderes. Und das wäre ein Teilaspekt, über den man natürlich nochmal gesondert auch diskutieren und sprechen könnte und müsste. Das ist natürlich aber nicht so trivial, wenn man nicht irgendwie betroffen ist oder jemanden, der da aus Erfahrung drüber sprechen kann, mit reinnimmt. Also das wollte ich uns mal so als, nicht als Entschuldigung, aber als Disclaimer so mal mit reingeben, weil natürlich muss man jetzt schauen, über was wir sprechen, glaube ich. Ob wir über ein Büro-Stress-Burnout sprechen oder Erkältung oder sonst was, aber natürlich nicht über, tödliche Krankheiten oder ähnliches.
Exakt, ja.
Aber nichtsdestotrotz hat das was damit zu tun, dass man die in Unvollkommenheit oder eine Schwäche, ein Riss, eine Beule, eine Fuge in der Existenz sozusagen akzeptieren muss. Und das gilt von bis. Ich glaube, das ist im ganz Kleinen wirklich auch bei einer Woche Bettlägerigkeit, Erkältung bis hin zu wirklich schweren Krankheiten der Fall.
Ja.
Und ich finde die Idee super spannend, dass wir einfach alle im Cockpit unseres Hirns sitzen, irgendwo, wo auch immer dieses Bewusstsein eben sitzt, wir so Krang von den Turtles artig diese Fleischmaschine steuern und links und rechts und überall und seit Millionen von Jahren sterben einfach alle Lebewesen, aber irgendwie an einen selber kommt das nicht ran. Also es gibt diese Auseinandersetzung mit dem Tod oder der Endlichkeit. Dazu hatten wir übrigens eine tolle Folge damals mit dem Gast Carina. Die war auch super. Das war eine Doppelfolge rund ums Thema
richtig,
Tod.
Ja.
Aber die Auseinandersetzung mit den eigenen maschinellen Defekten findet so selten statt und oft wirklich ja nur in Ausnahmesituationen, wenn eben was ist. Ich glaube, es wäre total, ich weiß nicht, wie das geht oder ob das Sinn macht, aber ich glaube, es wäre total gut, sich dessen irgendwie bewusst zu werden und sich damit auseinanderzusetzen, bestenfalls, wenn man Energie und Zeit und Möglichkeiten hat, das zu tun. Ich habe das gerade, das kann ich aus meinem Erfahrungsbereich erzählen, ich habe gerade mit erweiterten Familienmitgliedern so eine wiederum, das hatten wir damals in der Folge schon besprochen, aber diese Vorsorgevollmachten und so abgehandelt. Das hatte ich schon mal gemacht und jetzt wieder. Und das sind Menschen, die wirklich im letzten, was sagt man, 15 Jahren ihres Lebens oder so sind, ziemlich sicher, sich damit aber nie auseinandergesetzt haben. Und das ist ein, Das ist sehr intensiv. Das ist total krass, weil all das irgendwie diese Perspektive ändert. Und so schlimm die Krankheit ist, so, wenn man nach Gold sucht, ist, glaube ich, diese Chance auf Klarheit oder auf Perspektivgewinnung vielleicht eine Art von Gold in dieser Fuge der Krankheit. Ich glaube, nur durch, wir haben schon oft über das ewige oder Gott sei Dank nicht ewige Leben hier gesprochen. Und ich glaube, das ist ein Stückchen Gold, das wir finden können heute irgendwie. Wir hatten schon öfter von Literatur gesprochen, von Autoren, die mit einer tödlichen Krankheitsdiagnose plötzlich angefangen haben, Bücher zu schreiben und dann noch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Romane rausgehauen haben oder so.
Exakt,
ja. Also diese unumstößliche, das Wissen um die eigene Endlichkeit, das einfach nicht aus Selbstschutz, aus Ego, aus, das können wir gleich mal diskutieren, warum das eigentlich nicht durchsackt, aber es sackt nicht durch, irgendwie, aus irgendeinem Grund, bei den meisten. Und erst wenn du dann die Diagnose hast und du wirklich diese Stoppuhr vor den Augen hast, dann passiert was und dann verschieben sich irre viele Ziele und die Auseinandersetzung damit wäre super gewinnbringend, auch wenn man kerngesund ist. Weil natürlich ist es voll einfach, sich über die Alltäglichkeiten Gedanken zu machen und ja, die Krankheit blendet die halt alle aus und du merkst irgendwie, es geht jetzt gerade um das in mir, aber auch vielleicht das, was ja eben gemacht werden muss in der Zeit, die man hat. So.
Exakt, ja, es wird einem sozusagen die Vergänglichkeit, die eigene, um es jetzt mal so ganz, ganz plump zu sagen, wird einem bewusst, aber auch die Vorstellung der Vergänglichkeit von sich selbst ist vergänglich, darf man nicht vergessen. Und umso stärker spürt man das, wenn man eben eine Heilung erlebt hat. Also das, damit meine ich eben auch beispielsweise, dass man irgendwie, keine Ahnung, eine Mittelohrentzündung hatte, Antibiotikum kriegt und das wirkt dann irgendwann und dann ist auch gut, ja. Das ist ja auch eine Form von Heilung im Endeffekt. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, also das hat irgendwie schon auch was Melancholisches manchmal, wenn man krank ist. Sei es eben nur die, also sicher ist es dann melancholisch oder melancholisch in einer sicheren, abgesicherten Art und Weise, wenn man eben eine Erkältung hat oder eine Krankheit, die eben nicht tödlich ist oder auch nicht einen so stark beeinträchtigt, eben nach kurzer Zeit schon wieder vorbei ist und ja, so weiter. Und wahrscheinlich schlimm melancholisch ist es dann, wenn man eben wirklich todkrank ist oder eben dann Beeinträchtigungen hat, die nicht ohne sind.
Und, aber lass uns doch mal kurz, wenn du Lust hast, so ein bisschen wie beim Onkel Doktor eben die Hose runterlassen. Ich weiß, dass ich vermute, du hast dich sicherlich mit deiner Endlichkeit auseinandergesetzt.
Ja,
Mit Zielen, mit Klarheit, mit auf YouTube würde man Bucketlist sagen, wir können über Sinnstiftung sprechen, wie auch immer. Gibt es irgendwas von diesem Prozess, was du mit Fugis teilen willst? Also den Auslöser musst du nicht besprechen, wenn das zu privat ist, aber wie dieser Prozess war oder was dir geholfen hat?
Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Krankheit schon mal hatte, wo ich dachte, boah, da muss ich jetzt das und das tun. Also was dann so eine direkte Handlungsabsicht nach sich gezogen hat.
Komm schon, gib uns ein bisschen Biografie-Voyeurismus.
Ja, ich überlege gerade, weil Gott sei Dank geht es mir immer so gut, dass ich nicht wirklich schwer erkrankt bin bisher. Also ich glaube, also naja, das ist jetzt nichts Besonderes. Was mir als erstes einfällt, ist, dass ich eben super oft Mittelohrentzündung hatte und deswegen nicht so gut schwimmen kann, zum Beispiel. Also ich kann schwimmen, ich kann mich über Wasser halten, aber und ich kann auch also diese Bewegung machen und von A nach B kommen, aber ich glaube halt einfach, dass ich jetzt, wenn es wirklich drauf ankäme, nicht so gut schwimmen könnte wie viele andere, also immer noch am unteren Ende der Norm sozusagen
unterwegs. Und ich bin noch unter dir sogar, ja.
Ja, genau.
Wirklich.
Du. Ja, richtig.
Wirklich.
Ja.
Es wird die Fugengold-Aida-Tour leider nicht geben. Ihr müsst nicht auf die Tickets warten.
Ja, und ich hatte da nämlich auch Probleme, als ich den Tauchschein gemacht habe.
Oh, du hast einen Tauchschein gemacht?
Ja, schon vor 4 Jahren, ja.
Okay.
Und da ist es gar nicht so besonders. Also das Tauchen an sich und so ist natürlich schon was Besonderes, aber ich hatte da auch da Probleme mit den Ohren tatsächlich. Und ich hatte immer schon Probleme ich hatte immer Mittelohrentzündung als Kind. Und das war echt extrem unangenehm, weil das früher auch so behandelt wurde, dass dann das Ohr aufgestochen wurde. Also wurde mir das auch...
Jesus Christ! Oh, warte ganz kurz, ich übergebe mich schnell. Was?
So hieß das, so hat man das früher genannt. Das war halt Anfang der 90er. Und da hat man nicht, da war nichts mit irgendwie
Shishi und jetzt Krieg. Bloß, ne, da hat man, ja, die haben so eine Stricknadel genommen, so diese ganz, ganz dicken, mit denen man diese Lenny Kravitz-Schals strickt. Und dann wurde die einmal reingeschoben, bis sie auf der anderen Seite wieder rauskam. Ja. Das erklärt vieles hier.
Und hast du einfach eine fette Ohrfeige gekriegt und dann eine Flasche Schnaps irgendwie und bist aus der Praxis geworfen.
Ja. Ja. Damals.
Ja. Damals. Und da dachte ich jetzt aber nie, oh, ich muss irgendwie schwimmen oder so. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich dann mein, wie hieß das erste Seepferdchen, oder? Das ist das allererste, was man in der Grundschule macht.
Ich habe nur ein Abzeichen gemacht, 8 Stunden Apnoe-Schnarchen im Freistil. Sonst habe ich nichts.
Doch, du hast noch mehr Rauchen als üblich. Stufe 4 von 5, ne? So, ja.
Ach, als ob.
Ja, genau. Nee, und da musste ich, das macht man heute auch nicht mehr, da musste ich vor versammelter Mannschaft, also da saßen alle aus meiner Klasse im Schwimmbad und ich musste dann einfach ins Wasser springen und dann diese Bahn schwimmen.
Oh,
und dann
die Schande, und so. Ich weiß, die Schande.
Aber es war total cool, es hat alles ganz normal funktioniert, alle haben applaudiert, es war überhaupt keine negative Erinnerung, aber okay. Es hätte halt echt haarscharf, ja, es hätte eine werden können. Ja, so. Aber das ist alles Kindergarten, also im Endeffekt so richtig was Schlimmes, Gott sei Dank. Eigentlich nicht.
Ja, aber die Diskussion ist das doch gut, Hirat, weil du ja trotzdem die Auseinandersetzung geschafft hast, um die wir ja, oder auf der wir ja landen wollen. Also ist ja gut, aber wie hast du den Zugang dann geschafft sozusagen?
Ich glaube, ich finde ein besseres Beispiel. Ich finde sogar zwei Beispiele. Eins eine Anekdote, die muss ich einfach nur deswegen erzählen, weil es eine Anekdote ist. Ich hatte meine Fischvergiftung.
Oh.
Boah, aber das hat von dem Thunfisch-Sub tatsächlich. Mm.
Grundgütiger.
Das war so krass, weil da war ich noch Student.
Oh.
Und das war irgendwie freitags und sonntags kamen meine Eltern zu Besuch. Und freitagsabends irgendwann hatte ich das gegessen, war alles okay. Und ich bin Samstag früh aufgewacht und ich hatte, also sowas hatte ich noch nicht, bin morgens aufgewacht und mir ging es so richtig dreckig schon. Also so, dass du denkst, geht eigentlich nicht schlimmer, ja. Mhm. Wo ich schon überlegt habe, so, boah, fuck, das ist ja ganz furchtbar. Und normal, ich bin so drauf, weißt du, musst du mir auch gleich mal sagen, wenn ich krank bin, ich bin dann nicht so, ich pfeife mir nichts rein und so, ich halte das aus. Mir ist es scheißegal. Ich finde die Leute, die einen auf dicke Hose machen, weil sie eine Erkältung aushalten können oder so, die gehen mir total auf die Nerven. Mhm. Es gibt auch Medizin, ja. Also ich knall mir dann halt abends immer das Zeug rein und versuche so viel Linderung wie möglich zu mir zu nehmen. Und ich will schnell Medizin. Ich will auch nicht irgendwelche Kräuter gurgeln oder sowas. Ich will einfach Chemie.
Ja, genau. Ja? Genau.
Mach einfach, ja, dass mein Körper und Nebenwirkungen egal. Aber ich will dann in 4 Tagen fit sein. So, ja.
Ah ja, wenn die Ferse juckt, erstmal Teledin rauchen. Das ist voll in Ordnung.
Unbedingt, ja, absolut. Ja. Direkt intravenös am besten. Ja. Ja. Also, naja, gut. Und dann wurde das immer schlimmer und schlimmer. Und das Krasse war eigentlich, dass ich konnte wirklich gar nichts machen. Ich lag gekrümmt auf Bett und dann auf der Couch. Auf dem Bett und dann auf der Couch. Und ich musste so brutal brechen wie noch nie in meinem Leben tatsächlich. Dass ich selber erstaunt war über die Gewalt, die das Ganze hatte. Ja?
Projectile also Vomiting, so exakt.
In Ehrfurcht vor mir selbst. Das hat mich total fasziniert irgendwie. Und ich war so richtig gelähmt. Also ich bin gebückt und gekrümmt, das ist kein Witz, ja? bin ich in ganz kleinen Schritten ins Bad gerannt in meiner Vorstellung. Mhm. Ich habe mir Mühe gegeben, weil ich so hart, mein Körper so gebeutelt war damit. Mhm. Und das Spannende war eigentlich, dass ich zwischendrin wirklich dachte, ich muss jemanden rufen, der mich ins Krankenhaus fährt, weil das könnte jetzt wirklich gefährlich werden. Mhm. Ja. Und dann oszilliert man immer hin und her und ich dachte immer so, nein, nein, das wird schon, nach ein paar Mal kotzen war es dann auch wirklich besser. Und das Spannende war, ich habe das dann durchgestanden und Sonntag früh, meine Eltern kamen irgendwie so mittags, irgendwie so, Sonntag früh hatte ich plötzlich total Lust auf Sternfrucht.
Mhm.
Ja? Und ich dachte so, was zum Teufel, warum denn? Mein Kopf war die ganze Zeit, ich muss irgendwie Sternfrüchte essen, ich muss Sternfrüchte essen. Und
Fieberdelirium. Ja.
Nein, gar nicht, da war das schon durch, sondern ich hatte einfach so einen krassen Durst und so ein Bedürfnis offensichtlich nach Vitamin C, vermute ich mal. Ja.
Ja.
Dass mein Gehirn mir irgendwie Bilder von tropischen Früchten, die halt sehr, sehr, sehr erfrischend sind,
Sensationell.
Genau. Ja, und dann kamen meine Eltern, die hatten witzigerweise tatsächlich sogar Orangen dabei. Und da konnte ich dann plötzlich wieder essen und trinken und dann ging das wieder. Aber das war eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Ja, jetzt musst du erstmal, und das andere kann ich ja später erzählen, ja. Ja, jetzt habe ich so lange rumgelabert, ja. Also ja, was nehme ich mit raus? Also das vielleicht noch zum Abschluss. Ich war einfach froh, dass es vorbei ist, so plump und banal, wie es auch klingt, und ich war zum ersten Mal, habe ich so gemerkt, fuck, stell dir mal vor, du hast das eine Woche, weil du wirklich krank bist, nicht so Krankheit, so wie wir jetzt so drüber sprechen, so au, au, das hat wehgetan, ah, geht schon wieder, lass einen rauchen, sondern so tatsächlich, du hast das einfach mal 2 Wochen und musst im Krankenhaus liegen und kannst wirklich nichts tun, du kannst auch nicht dran denken, werde ich meine Arbeit in den 2 Wochen und wie organisiere ich es danach, sondern fuck, hoffentlich kann ich in 2 Wochen einfach hier raus sein überhaupt mal. Das ist schon irgendwie was Krasses, ja.
Ich muss tatsächlich einmal kurz den Lanz machen. Die Anekdote war der Anlass. Alles gut. Ja. Mich hat tatsächlich interessiert, das war vielleicht so ein Impuls, aber ob und wie du dann die Sterblichkeit reflektiert hast und ob es diesen Prozess gab, das meine ich. Also hast du dich wirklich irgendwann hingesetzt?
Das kenne ich von der Flugangst.
Ah, now we're talking. Alles klar. Genau. Ja, lass uns bleib gerne im Groove. Ich habe auch gerne deine Projectile Vomiting Story gehört mit Sternfrucht Happy End. Das ist alles fantastisch. Aber wirklich so. Also der Anlass Flugangst und dann immer die Frage, was hast du gemacht? So, weißt du, hast du ein Testament geschrieben oder deine Liebsten angerufen oder einfach nur Pfeife rauchend auf der Bergkuppe gesessen? So, keine Ahnung.
Nee, ich habe mir dann angewöhnt, Business Class zu fliegen tatsächlich.
Sehr gut, sehr gut.
Champagner und Whisky und dann gute Nacht, ne?
Auf nee, Quatsch. Probleme also, einfach immer mit Geld werfen, das ist richtig, ja.
Wenn der Kapitalismus einfach stärker ist als deine tiefste Angst quasi, ja?
Ja, ist egal, ich kauf mir eine Leber, ihr Arschlöcher.
Genau,
ja, genau.
Richtig. Ja. Nein, also ich habe das nicht gemacht, aber das sind ja Gedanken, die man dann hat. Mhm. Am Gate dann zum Beispiel oder so, dass man denkt, man müsste sich jetzt von irgendwas verabschieden. Und man hat ja immer diese Schafott-Vorstellung, dass man da zum Galgen oder eben aufs Schafott geführt wird und dann das auch noch selber macht quasi, da auch noch selber hingeht. Und man könnte es ja verhindern, indem man nicht einsteigt oder indem man doch noch den Urlaub in Castrop-Rauxel plant, wie du sagen würdest, und nicht eben irgendwie in Vietnam oder auf Island. Und zwischendrin, wenn die Katastrophenvorstellungen quasi zurückgehen und man genug Zeit hat, aber immer noch auch genug Angst, dann ist es wirklich so, dass man überlegt, was passiert denn, wenn ich nicht mehr da bin? Und dann entdeckt man ganz viel, dann kommen so narzisstische Züge, so nach dem Motto, wie könnte denn die Welt ohne mich weitergehen? Das funktioniert überhaupt nicht, ja. Das ist ja unvorstellbar. Und oder eben, was macht meine Familie, wenn ich nicht mehr da bin und so weiter. Also da wird schon so auch diese soziale Netz, welche Menschen sind mir wichtig, werde ich je wieder Big Macs essen, so, und allerlei andere Dinge dann, die man dann erfährt. Und ich glaube, dass man nichts dagegen tun kann. Man kann es einfach nur aushalten und so oft eben sich damit konfrontieren, dass das einfach, schwach wird. Es gibt natürlich viele Mittel und Wege, um den Körper jetzt irgendwie ruhig zu kriegen, auch die Gedanken in eine andere Richtung lenken. Ich finde zum Beispiel sehr hilfreich, es ist natürlich nicht so, dass man nur damit jetzt alles lösen kann, aber es ist sehr hilfreich, wenn man so schon in diesem Prozess drin ist. Was, wenn es nicht passiert? Wenn man da auf die Spur geht einfach. Die fühlt sich natürlich, wenn man Angst hat, will man lieber irgendwie, dass die Turbine anfängt zu brennen, der Flügel reißt ab, das kracht in ein anderes Flugzeug, wobei das in Fight Club wirklich eine tolle, der will das ja quasi, aber egal. Zitat beiseite. Also, wenn man da weg ist, dann können wir sagen, was, wenn der Flug extrem ruhig wird? Wenn er so gar nicht aufregend ist? Wenn es so der sanfteste Flug wird, den es gibt überhaupt? Ja, was passiert dann eigentlich? In solche Richtung. Aber ja, also das Leben ist lebensgefährlich. So ist das einfach. Und man kann im Moment sterben oder eben auch nicht.
Also, exakt. Aber das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Und dann die Auseinandersetzung. Ja.
Genau.
Ich hatte das
jetzt
in dieser.
Jetzt habe ich so viel Scheiße.
Alles gut. Also ganz grundlegend, das hatte ich in der Todfolge schon mal erzählt, deswegen gibt es jetzt so einen kurzen Abriss. Ich hatte gesprochen.
Ist die rückwärts zu hören.
Ja, das stimmt auch wieder. Also, ich war Mitte 20, das ist innerhalb eines Jahres mit Vater und Stiefvater verstorben. Und das war eine ganz intensive Auseinandersetzung mit enger Familie und Tod und der Verantwortung, die aufkommt und der der Rolle und der Ziele und was passiert mit einer Familie und so weiter. Natürlich nach eigener Trauerbewältigung und so, aber ein ganz großer Perspektivwechsel. Und ich habe mich vorher wirklich so gar nicht damit auseinandergesetzt. Also es gab natürlich so eine Hippie-Kiffer-Spiri-Eso-Phase natürlich, aber das ist ja die absolute Nicht-Auseinandersetzung. Das ist ja Eskapismus dem eigenen Tod gegenüber. Natürlich kann ich schnell über Reinkarnation und das Nachleben, das Afterlife nachdenken, aber das ist in vielen Gesprächen, die ich zumindest erlebt habe, eben genau nicht die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit und den Zielen und dem Jetzt und dem, was man gemacht haben sollte und wie man vielleicht seinen Blick auf die Welt verändert. Schön immer über den Horizont ins Jenseits zu gucken, ist natürlich keine Lösung für das Jetzt so ein bisschen.
Ja.
Genau, und das hat das in mir so angefeuert, dass es so Biografie-Teil wurde, weil vorher, und das hatten wir gerade in den letzten Folgen schon, hatte so ein so morbide Vorlieben als Kind, so ich war total für Medizin interessiert, was ist in uns drin, Knochen, hab diese Modelle gebaut mit
deine Sammlung
meinen
auch,
Eltern, genau, hab so Epoxidharz-Modelle gesammelt und ich fand das total faszinierend, aber auf so eine naive Art. Also so voll geil, wie geht diese Maschine so und krass, da sind so Knochen drin, was eigentlich in Knochen und all das so. Aber dass es so wahr wurde im Sinne von, okay, wenn jetzt die im allerengsten Feld nicht mehr da sind und was sie dann natürlich auch, weil die jetzt natürlich nicht erwartet oder erwartbar gestorben sind, was sie für so eine Lücke hinterlassen und was für Fragen dann aufkommen, die für sich zu beantworten und drüber nachzudenken, ist natürlich trotz der Scheiße, die damit einhergeht, das, was man Positives aus so einer Erfahrung rausziehen kann. Und da hat die Auseinandersetzung angefangen. Und dann sucht man, also ich zumindest, natürlich in der Kunst und der Kultur. Man könnte sich auch in der Wissenschaft schauen. Es sind aber nicht meine Primärquellen. Das weißt du.
Sowas würde uns niemals einfallen, ja.
Nee. Na, wobei, da gibt's auch richtig geile Leute. So hatten wir neulich schon mal gedroppt. Sam Harris mit dem Bewusstsein und dem Denken und dem Fühlen und so. Das ist aber was anderes. Aber natürlich irgendwie wird denn Tod und Endlichkeit in Kunst, in Literatur und Musik und so weiter in solchen Stücken verarbeitet und hab da irgendwie diese Brille mir so ein paar Jahre ein bisschen aufgezogen, immer mal wieder und dann halt reflektiert, so was ist mir denn wichtig? So, weil, ey, am Ende der Tage, und das ist ja der spannende Punkt, das driftet jetzt zu sehr Richtung Tod ab, aber hat ja mit Krankheit als Auslöser zu tun, dass du sagst, so, hey, genau das, was ist wichtig und was macht es lebenswert und die Fahrt hört irgendwann auf jeden Fall. Was sollte man denn gemacht haben? So, und ganz anders als diese Bucketlist, die natürlich so einzelne Glücksmomente sind, die man sich dann als Polars an die Wand hängen kann. Das heißt ja aber nicht, dass man gewachsen ist oder Verbindungen aufgebaut hat oder ähnliches so. Und so ganz wirklich abgedroschene Sachen von Momente zu genießen, Freundschaften zu pflegen, zu kuratieren, was womit man sich umgibt sozusagen. Also das ist, glaube ich, so wirklich dieses, so ein nachhaltiger Hedonismus irgendwie für die eigene Biografie entwickelt. Ich glaube, das war der Haupteffekt von dieser Erfahrung für mich. Einfach zu, nicht im Sinne von, es ist alles scheißegal, sondern natürlich, du musst ja auch davon ausgehen, vielleicht bist du noch 50 Jahre hier irgendwie unterwegs, dann muss das ja auch so lange funktionieren, also jetzt nicht irgendwie völlig verantwortungslos, egoistisch nur raufzuhalten, egal was, aber einfach mehr sich den Genüssen hinzugeben sozusagen.
Richtig,
und darüber auch viel Sinn zu erfahren, dass du die Kurzform zumindest, ja.
Das ist total spannend, ja, also diese Abgrenzung, in der Abgrenzung sozusagen die Freiheit dann zu suchen, wie auch immer die sich äußert, ob sie sich in Genuss oder in was für eine Erfahrung auch immer. Ja, ich glaube, das ist was sehr oder überhaupt etwas damit zu tun hat, wie Krankheit wahrgenommen wird. Es gibt ja diese, also vielleicht müssen wir doch nochmal kurz über Michel Foucault sprechen. Mhm. Es gibt ja durch Foucault die Abgrenzung überhaupt. Also wenn man sich nochmal ein bisschen mit Wahnsinn und Gesellschaft auseinandersetzt, das erörtert ja sehr eindrücklich die Geschichte von Wahnsinn und Unvernunft, und zwar immer in ihrem konstitutiven Verhältnis zu Vernunft. Und da wird es auch ganz deutlich, also er arbeitet dann heraus, dass das, was wir eigentlich Vernunft nennen, nur noch als historisches Produkt der Auseinandersetzung mit dem Wahnsinn eigentlich. Mhm. Also es ist sozusagen nur da, weil es dieses historische Produkt einer Auseinandersetzung mit dem Wahnsinn ist. Und nach Foucault, oder so bezeichnet oder argumentiert könnte man sagen, Foucault auch, ist überhaupt der Wahnsinn, der die Möglichkeit des Menschseins darstellt. Ja, und diese Möglichkeit, die wird im Regelfall von der Vernunft zum Schweigen gebracht. Also da gibt's eben auch diese Abgrenzung. Und wie sieht die aus? Naja, der Irre in dem Fall, also der als Wahnsinniger bezeichnet wird, wird isoliert, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Mhm. Und das ist ja bis heute im Endeffekt in gewisser Art und Weise, zwar nicht im Foucault'schen Sinne, aber es ist ja genauso. Also wir sperren die Leute ja tatsächlich ein. Und wir gehen immer davon aus, dass sie gefährlich sind. Also wir stecken sie in Psychiatrien sozusagen. Und das finde ich auch nochmal einen ganz erstaunlichen Punkt, denn bei einer psychischen Krankheit, Stigmatisierung hin oder her, da ist sie sicher irgendwie stärker, auch wenn sie inzwischen nicht mehr ganz so stark ist wie vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Bei einer psychischen Krankheit sind die Leute schnell eingesperrt tatsächlich. Bei einer körperlichen nicht unbedingt, sofern sie nicht ansteckend ist. Ja, also wenn jetzt jemand irgendwie schwere Kniebeschwerden hat und kaum sich bewegen kann, wird er im Regelfall nicht weggesperrt. Und ja, also jetzt, was wollte ich eigentlich sagen? Also auch da ist es interessant, sich eben das, was Krankheit und Tod ausmachen, immer in Abgrenzung anzuschauen und zu verstehen, dass wir eigentlich in Abgrenzung zu diesen Begriffen auch unsere Freiheiten und unser Dasein als Mensch eigentlich definieren.
Ja.
Und da gibt es ein echt tolles Beispiel für die Gründungsszene der Psychiatrie, die Foucault erwähnt, und das ist eben, als der Arzt Philippe Pinel die Ketten der tobenden Irren dann entfernen lässt. Und das ist insoweit spannend, weil, ja, also mit Foucault setzt da sozusagen die Phase der Medikalisierung an. Mhm. Ja, und er untersucht dann eben nochmal, wie sich dann Wahnsinn unter gelehrter Beobachtung in den Anstalten entwickelt und findet raus, dass dann eben dort Wahnsinn nicht mehr als Irrtum betrachtet wird, sondern einfach immer nur in Abgrenzung an das normale Verhalten. Und dann ist damit ist eben diese Störung des Geistes, die vorher Wahnsinn genannt wurde, so eine Eigenständigkeit, eine ontologische Eigenständigkeit und ist dann eben eine Krankheit. Mhm. Das ist das eigentlich Interessante. Und da setzt er eben diese Gründungsgeschichte eben an. Und das ist so spannend, weil ja mit Foucault dieser Begriff der psychischen Krankheit und der Psychiatrie eigentlich erst seine Bedeutung kriegt. Zumindest für die Foucaultianer. Mhm. Ja. Ja.
Gut. Genau. Gut, ja, guter Punkt, ja. Gute Ergänzung nochmal, glaube ich. Auch immer diese Einordnung sozusagen, ja.
Richtig, ja. Er sagte irgendwann mal, glaube ich, ich weiß nicht mal, ob das ein Zitat ist oder ob ich das mir selber so übersetzt habe, aber dass der Wahnsinnige einfach nur eine andere Sprache spricht. Mhm. Das fand ich einen sehr, sehr, sehr guten Satz irgendwie.
Ja, ja, ja. Ja. Hm. Ja. Schwere Folge heute. Schweres Thema.
Kranke Folge, ja.
Ja. Naja, das wissen die Fugis ja, zumindest die schon länger dabei sind. Die wissen ja, dass es ja ein Stellvertreter-Denkprozess ist, on air sozusagen. Das ist natürlich die Fallhöhe, mit der man manchmal auch vielleicht mal eine etwas schwerere Folge oder eine mit einem anderen Flow und Rhythmus und so bringt und auch natürlich nie die Vollständigkeit abbilden kann.
Mhm. Ja.
Ich glaube, wir sind viel auch in andere Bereiche reingegangen. Ich glaube, als letzten Gedanken wäre einfach der Wunsch für die Fugis, dass sie die Auseinandersetzung auf eine positive Art schaffen. Da können wir natürlich keine Anleitung dafür bieten. Da kann man nur Denkanreize setzen, so irgendwie, und auf dieses alte Thema zurückkommen, das wir schon oft hatten, so diese Unmöglichkeit der Unsterblichkeit, weil alles, was wir machen, jeder Funke Sozialisation und alles andere halt auf Sterblichkeit ausgelegt ist und das wahrscheinlich den Sinn gibt. Wenn du unendlich Zeit und unendlich Optionen hättest, dann wäre alles egal. So, und ich glaube,
richtig,
diese Brille, diese Perspektive lässt sich genauso auf Krankheit anwenden, dass durch diese Verletzlichkeit und so man irgendwie Respekt für andere entwickeln kann, ein bisschen Vorsicht, ein bisschen Wertschätzung empfinden kann und dann irgendwie das auf andere Lebensbereiche vielleicht übertragen kann, was wünschenswert wäre, glaube ich. Ja.
Exakt, ja.
Halleluja, mein lieber Scholli, Amen.
Wow, also vielleicht kann ich da auch noch mal kurz meinen Senf dazugeben.
Ja, bitte.
Eine Kleinigkeit noch, du hattest ja erwähnt, und da können wir jetzt nicht mehr ausführlich drüber sprechen, einfach weil jetzt schon wieder echt auch bald eine Stunde ins Land ist. Aber du hattest ja erwähnt, diese Gesundheitsgeschichte, über die wir auch oft sprechen. Ja, mhm. Gesundheitskult, bloß nicht krank werden und auf alles verzichten, was den Körper irgendwie nur in irgendeiner Art und Weise verletzen, gefährden könnte. Nein, mehr noch sogar. Man muss ständig vorbeugen und gucken, dass man sich maximal gesund ernährt und das ja nichts. Also, dass man kerngesund eben mit 94 ins Grab fallen kann. Mhm, also, und ich finde, dass da ja auch wieder diese Deutungsmacht der Medizin dahinter steckt. Also diese Urteile, die wir über bestimmte Krankheiten in der Gesellschaft treffen, die sind ja nicht nur in einem historischen Zeitverlauf unterschiedlich, sondern ja eben auch in der jeweiligen Gesellschaft. Und die werden davon beeinflusst, was für Verhaltensnormen für die jeweilige Gruppe gilt. Und da sind halt eben sowas wie sozialer Stand, Alter, Geschlecht und so weiter besonders wichtig. Denn wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dieses Gesundheitsthema können sich auch nur bestimmte Leute leisten. Mhm. Das ist sozusagen die Business Class im Endeffekt. Mhm. Oder die First Class sogar, wenn man es dann wirklich übertreibt. Und alle anderen müssen halt gucken, dass sie irgendwie aus ihren Dosen trinken und aus ihrem Blech, aus ihren Alu-Packungen das Essen futtern können. Mhm. Und die haben gar nicht die Wahl, ob sie jetzt irgendwie Grünkern essen, der vorher noch gestreichelt worden ist irgendwie. Ja. Also, und diese Deutungsmacht, die natürlich auch wichtig ist, ne, das darf man ja nicht vergessen, ich will es jetzt nicht nur dissen, aber diese Deutungsmacht zu hinterfragen ist besonders wichtig, denn das kann sich auch auf andere Diskurse erstrecken, zum Beispiel, wenn es ums Geschlecht geht. Mhm. Also wir hatten ja den Männerschnupfen vorhin und die Männergrippe erwähnt, aber es gibt ja auch die Hysterie beispielsweise, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts also total populär war, nicht zuletzt auch dann eben bei Freud.
Sigi.
Und sie, genau. Und die Hysterie ist ja vornehmlich der Frau zugeschrieben oder fast ausschließlich. Ich meine sogar für die Zeit ausschließlich. Mhm. Also es ist eine Krankheit, die eben nur Frauen haben können und die aufgrund des Geschlechts auch eben festgemacht wird. Also das können nur Patientinnen sein. Ich glaube inzwischen, da weiß ich jetzt nicht genau, nennt man das histrionische Persönlichkeitsstörung, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, also das müsste man nochmal nachgucken, aber also die Diagnose, die den Betroffenen eben so einen hysterischen Grundcharakter unterstellt, das mussten dann eben bei Männern zum Beispiel, also wenn man das einem Mann zugeschrieben hat, war das stigmatisierend. Mhm. Dann war der männliche Hysteriker eben verweiblicht oder weibisch, sagt man ja auch so, ne? Also sagte man. Und das sind ja Urteile. Also das sind ja Sachen, die manifest werden. Wir reden jetzt zwar natürlich im Spaß dann über Männerschnupfen und so, ist immer auch eine Parodie, aber die verweist ja auf etwas, die hat den Referenzpunkt, ne? Und das ist ja auch Burnout, was ist das für eine Krankheit? Das ist natürlich eine Lehrerkrankheit oder eine Managerkrankheit. Mhm. Das kriegen bei Managern nur Leute, die eben natürlich unglaublich viel arbeiten, deren Leistungsfähigkeit sozusagen diese Krankheit erst erzeugt. Und bei den Lehrern ist es die nicht hart genug sind, die sozusagen daran verzweifeln, dass sie so viel machen müssen und zu verweichlicht sind. Also diese Stereotype stecken da eben dahinter. Und die Deutungshoheit liegt da eben in erster Linie bei der Medizin. Das darf man nicht vergessen. Und so einfach ist es aber nicht, weil die Medizin ja eigentlich nur ein technisches Urteil fällt, das aber gravierende soziale Folgen hat.
Ja.
Also, ich wollte nochmal den Blick öffnen dafür, dass man ja auch in ganz andere Bereiche noch gehen kann, die wir jetzt hier nicht erörtern können, aber dass es da eben zum Beispiel Geschlecht oder eben Lebensstil und so weiter wichtige Punkte sein können.
Sehr, sehr gut. Spannender Verlauf dieser Folge, sehr albern angefangen trotz allem und nachdenklich geendet, aber das gehört ja dazu.
Sorry.
Alles gut, nein.
Ich hab's Ende verschissen einfach.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kein Grund für Sternfrüchte. Alles gut.
Okay. Die soziale Ungleichheit wurde noch nicht erwähnt, Marc.
Ach,
die soziale
stimmt,
Ungleichheit, die durch Krankheit, ja. Also ja, dabei haben wir doch überlebt,
gesprochen. Der Rest in den Shownotes, wie immer. Hey, ausschnittsweise, paar Fragmente, paar Krümel vergoldet. Fugis, lasst uns Kommis da. DMs, E-Mails, wie immer. Hirat, wir müssen noch knobeln, was nächste Woche denn dran ist. Ich wünsche mir mal ein leichteres Thema für nächste Woche.
Dann haus raus. Ich bin, I'm all yours.
Wir sind ja immer noch in der Staffel der dunklen Seite.
Richtig.
Wir könnten über, also es ist natürlich jetzt nichts so wirklich irre leicht als Thema. Das ist
ich wollte gerade sagen, haben wir leichte Themen?
Nee, also es gibt so zwei, die man sehr breit besprechen kann. Und das wären entweder die Verschwörungstheorien oder das Verbrechen.
Ha, Verbrechen wäre doch ein schöner Anschlusspunkt, oder?
Das glaube ich auch. Dann werden wir nächste Woche mutieren wir nicht zum True Crime, sondern zum Fake Crime Podcast für eine Woche. Das ist gut.
Sehr gut. Entsprechende Shownote habe ich jetzt schon parat tatsächlich. Ich habe gestern was Tolles gesehen.
Sehr gut, fantastisch. Ja. Und dann kannst du über deine kleinkriminellen Laufbahn endlich mal berichten.
Auf jeden Fall.
Fantastisch. Fugis, fantastisch, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Eine Stunde teilweise deep, teilweise ganz albern, sich diesem Thema mal angenähert. Wir haben über Innen und Außen, über das Soziale gesprochen, über Fuck All, über über das, was du auch sagtest, die Medizin mal so einzuordnen, FOMO und ja, vielleicht diese Möglichkeit eines Perspektivgewinns auf Sinnstiftung und so. Schön, dass ihr reingehört habt. Wenn euch diese Folge tatsächlich auch gefiel, lasst uns ein Like da. Ansonsten abonniert Fugengold, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ansonsten, wir hören uns, ihr wisst es, nächsten Sonntag wieder. Zur Sonntagsruhe ein bisschen Vergoldung. In diesem Sinne, jetzt legt die Füße mal noch schön hoch. Und macht euch ein Rest geschmeidiges Wochenende. Bis nächste Woche.
Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.